Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Es ist angerichtet im English Institute of Sports in Sheffield. Die WM-Qualifikation wird heute ihre ersten 8 Qualifikanten ermitteln. Wir sind angekommen bei den Judgment Days nach einer sehr ereignisreichen WM-Qualifikation mit diversen Höhepunkten auf und neben dem Tisch. Und wir werden jetzt auch nochmal über die gestrigen Ergebnisse sprechen, von deren es gleich nochmal 12 gab. Und damit begrüße ich, wie die ganze Zeit bei der WM-Qualifikation, über Kathi Hartinger bei mir. Hallo Kathi.
Hallo Christian. Also diese WM-Qualifikation ist schon brutal, oder? Wer da gestern wieder alles rausgeflogen ist, auch teilweise nach Superleistungen in den früheren Runden, teilweise als Favorit oder höher gesetzter Spieler. Also es ist eine unglaubliche Brutalität in diesem Turnier. Man könnte fast meinen, dass pro Spiel immer einer rausfliegt. Wahnsinn.
Ja, es ist, wie wir vorher gesagt haben, die WM-Qualifikation fühlt sich wie so ein eigenes kleines oder in dem Fall eigentlich sogar großes Turnier an, was unheimlich viele Auswirkungen auf so viele Bereiche der Main Tour hat, nicht nur auf die Weltmeisterschaftsqualifikation, sondern auch, ja, zum Teil aufs nackte Überleben auf der Main Tour, denn es gibt Spieler, die jetzt zittern müssen, was die Tourkarte angeht. Nicht nur die ganze Woche über haben wir ja immer wieder Spieler gesehen, die dort rausfallen, sondern gestern hat es auch wieder den einen oder anderen erwischt. Ian Burns zum Beispiel ist so ein Kandidat, der muss jetzt hoffen, dass irgendjemand Jamie Jones noch aus den Top 64 raushaut, damit er da irgendwie eine Chance hat, über die Einjahresrangliste reinzurutschen. 2 Spieler müssten da an ihm jetzt noch vorbeigehen und sich da irgendwie besser positionieren. Gestern 1-6 Niederlage gegen Xiao Guodong war, denke ich mal, durchaus erwartet von uns beiden. Aber es ist schon interessant, was für Schicksale so bei dieser WM-Qualifikation entschieden werden.
Ja, also das ist schon fast ein bisschen zu viel auf einmal, oder? Also allein die Chance, im Crucible zu spielen, ist ja der Traum eines jeden Snookerspielers. Also gut, ich meine, wenn man jetzt mal in den Top 16 angekommen ist, dann ist wahrscheinlich eher der Traum, das Crucible zu gewinnen, aber jetzt mal ein bisschen weiter unten im Ranking, da ist es schon der Traum, überhaupt dorthin zu kommen. Das dann kombiniert noch mit dem Tour Survival und insgesamt ja nochmal eine Möglichkeit, auch einen großen Batzen Geld zu verdienen, um vielleicht noch, was die Saison angeht, jetzt ins persönliche finanzielle Plus zu rutschen. Ja, also das ist wirklich geballter Horror eigentlich und geballter Druck. Also ich bin immer wieder fasziniert, dass sich die Herren überhaupt und Damen überhaupt an den Tisch stellen und da eine Leistung abliefern können.
Und ich muss mich sogar korrigieren, Ian Burns muss in die Q-School, denn der Sieg gestern Abend von Chris Wakelin hat dafür gesorgt, dass der schon vorbeigezogen ist an ihm und der hat ihn damit aus den Top 64 rausgehauen. Und fangen wir mal mit dem Match gleich an. 6-3 Sieg gegen Matthew Stevens. Chris Wakelin war ja auch dein Tipp fürs Crucible, weil ich glaube, das war der Tipp, dessen Namen ich gar nicht erwähnt hatte in der Vorschau, die wir gemacht haben. Ja, das ist sicherlich für ihn erstmal ein hervorragender Sieg, denn damit hat er seine Tourkarte erhalten. Für Matthew Stevens aber natürlich unfassbar schade, dass wir den im Crucible nicht sehen werden.
Ja, das kann aber bei ihm und seiner fehlenden Konstanz halt jedes Jahr einfach passieren. Super schade natürlich, so für die Freunde von Legenden. Da müssen sie sich dann doch wieder eher auf die Kommentatoren der BBC verlassen. Ja, Chris Wakelin gestern hat einfach eine Form gefunden, die so eigentlich die Saison auch nicht unbedingt im Überfluss da gewesen wäre. Also er hat hier unter anderem Century gespielt, 126, und hatte dieses Match doch recht von Anfang an im Griff. Den 4. Frame, denke ich, würde ich jetzt mal als sehr wichtig einstufen, den er sich trotz eines 57er Breaks von Matthew Stevens noch geholt hat, unter anderem selbst mit einer 53. Und dann stand es eben schon 3-1 für Chris Wakelin. Das war der Grundstein, würde ich sagen, zum Erfolg. Da kamen dann noch weitere gute Breaks von ihm. Ja, der letzte Frame war dann nochmal recht umkämpft tatsächlich. Also es ist nicht so, als hätte Matthew Stevens gestern keine Chancen gehabt. Auch er hat 3 ordentliche Breaks gespielt. Aber Chris Wakelin doch eigentlich in allen Bereichen souveräner, von der Safety bis dann letztlich zur Chancenauswertung, zum Breakbuilding. Schön, dass er mir hier recht gibt, der Chris Wakelin, und dann hoffen wir natürlich, dass wir ihn auch im Crucible sehen.
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und zwar nämlich genau 10 Frames, die er gewinnen muss gegen Xiao Guodong, der ja Ian Burns rausgehauen hat. Also einer der beiden wird im Crucible dabei sein. Nicht im Crucible dabei sein wird Kaspar Filipiak, und das wohl auch nie wieder, denn der hat gestern einen rausgehauen, sage ich mal, vollkommen überraschend nach seiner 3 zu 6 Niederlage. Mit 25 Jahren beendet er seine Snooker-Karriere. Nun vergisst man bei Kaspar Filipiak ja auch so gerne, dass er schon ein paar Jahre dabei ist. Ist ja unfassbar jung, schon unter die Top-Talente gegangen und war dann auch häufiger mal auf der Main-Tour präsent. Aber das ist schon ja, ein starkes Stück, mit 25 Jahren jetzt zu sagen, ich hänge das Köder an den Nagel. Gestern 3 zu 6 Niederlage gegen Zhao Shentong, denke ich mal so zu erwarten gewesen. Aber ja, ich glaube, überraschender kam das Karriereende.
Auf jeden Fall, das ist ja doch nochmal eine andere Nummer als jetzt bei Alan McManus nach 30 Jahren. Ja, mit 25 das Karriereende. Wahnsinn. Gestern kurz zum Spiel. Zhao Xintong war wirklich in allen Bereichen besser gestern. Filipiak hat dann den dritten Frame auf eine Respotted Black sich tatsächlich geholt, dann aber den vierten Frame schon wieder knapp verloren. Also es hatte sich da schon wirklich abgezeichnet, die Dominanz vom Chinesen. Ja, Kaspar hat trotzdem eine 89 gespielt. Also es war zwar natürlich eine Niederlage, und das ist ja leider das Schicksal beim Snooker, dass du dich immer mit einer Niederlage aus einem Turnier verabschiedest, außer du wirst Weltmeister. Aber es war, denke ich, jetzt vor diesem Hintergrund wirklich eine Niederlage, die auch was Positives eben beinhaltet hat für ihn mit dem 89er Break. Also er hat sich hier wirklich respektabel verabschiedet von der Saison und dann, wie später klar wurde, auch von der Tour. Also ich muss sagen, ich gratuliere ihm erstmal zu seiner Snooker-Karriere. Wir haben viele schöne Matches von ihm gesehen. Wir haben einige Überraschungen erlebt mit ihm, viele solide Auftritte, also wirklich ein präsentes Gesicht auf der Tour gewesen in den letzten vielen Jahren, denn wie du gesagt hast, er hat echt früh angefangen. Also Glückwunsch dazu zu dieser Karriere, und ich habe allergrößten Respekt vor dieser Entscheidung und kann sie völlig nachvollziehen, denn mit 25, da kannst du halt, wenn du einen Plan B hast, der jetzt nicht Snooker beinhaltet, da kannst du nochmal angreifen, ne? Da kannst du jetzt nochmal dir eine richtige Karriere in einem anderen Bereich aufbauen und wirst halt nicht zu so jemandem, der immer rumkrebst im Snooker, nie was Großes reißt, aber eigentlich auch keine gute andere Option hat, außer vielleicht zu kellnern. Also von daher finde ich das einen sehr, sehr mutigen Schritt von Kaspar Filipiak jetzt zu sagen, ich ziehe jetzt einen klaren Schlussstrich. Es hat nie für einen Turniersieg oder so gereicht, aber ich hatte jetzt hoffentlich mal einen Spaß und packe jetzt noch mal was ganz anderes an in meinem Leben. Also das ist ein Schritt, den viele andere nicht schaffen in dem Alter, obwohl der vielleicht besser für sie wäre. Also aus meiner Sicht wirklich hat das absoluten Respekt verdient, und ich hoffe, wir hören noch mal was von ihm, oder vielleicht spielt er ja noch mal ich sag mal so was wie Gibraltar mit, wo Amateurspieler auch antreten können. Das würde mich sehr freuen.
Ja, klang gestern erstmal nicht so, aber vielleicht war das auch dem Frust geschuldet, nachdem er von der Main-Tour gefallen war gestern und ja, in der Quali ausgeschieden ist, nach einer tollen Quali, die er gespielt hat, muss man natürlich dann auch sagen. Dwayne Jones hat eigentlich auch ganz okay gespielt in dieser Quali, hat sich zumindest ein bisschen behaupten können. Gestern auch 6 zu 4 Niederlage gegen Martin Gould. Das liest sich jetzt erstmal unschön, aber da war durchaus mehr drin für den Waliser. Also Martin Gould ist da auch gegen Ende dann eher ja, über die Ziellinie gekrochen, in Anführungsstrichen. Also hat sich da nochmal zusammengerissen und zwei hohe Breaks rausgehauen. So ein bisschen aus dem Nichts. Und Dwayne Jones erwähne ich deshalb, denn der steht jetzt auf dem undankbaren 9. Platz in der Einjahresrangliste und darf damit in die Q-School, nachdem er vor ein paar Jahren noch im Halbfinale beim German Masters war. Also noch so eine Geschichte bei dieser WM, die so ein bisschen tragisch daherkommt, denn man weiß eigentlich, dass der mehr kann.
Hat er auch schon gezeigt in der Quali. Also, das ist wirklich vielleicht derjenige mit der besten WM-Quali-Leistung, der jetzt bitter es nicht geschafft hat, sich zu retten. Also dann mit Platz 9 noch dazu. Das ist, also das muss echt wehtun. Und er hat sich auch gestern wieder gut verkauft, ne? Hat unter anderem ja gleich mal in Frame 2 eine 137 gespielt. Also der Mann kann ja wirklich was. Der gehört für mich auch auf die Main Tour, aber irgendwie war halt doch so eine große Dürreperiode dabei jetzt in den vergangenen 2 Jahren, dass es ja, nicht mehr reicht für ihn. Das ist wirklich schade, spricht natürlich für die hohe Qualität auf der Tour, dass jemand wie er es nicht schafft, sich darauf zu halten. Aber ich hoffe tatsächlich, dass er sich jetzt über die Q-School da zurückmanövrieren kann. Ja, Martin Gould kam echt schwer ins Match rein, lag dann schon mit 0-2 hinten, schaffte dann das 2-2 zur Pause und dann Frame 5 wird so ein Knackpunkt gewesen sein. Sehr, sehr knapp, sehr, sehr umkämpft. Den hat dann Martin Gould knapp für sich entschieden. Ja, dann ging es relativ schnell zum 5-3, aber dann kam Dwayne Jones tatsächlich nochmal zurück und zwar mit einer 112. Zwei Century Breaks. Martin Gould hatte keins und dann eben trotzdem verloren, weil ein Century Break halt auch immer nur einen Frame bringt, wie wir alle wissen aus den diversen Übertragungen. Das ist so ein Standardspruch. Und dann Martin Gould, ja, hat sich zusammengerissen, obwohl Dwayne Jones auch in diesem 10. Frame noch Punkte gesammelt hatte, um vielleicht den Decider zu erzwingen. Hat sich dann Martin Gould letztlich trotzdem mit dem 74er Break durchgesetzt. Also er ist jemand, der konnte sich jetzt eigentlich sehr gut warm spielen, aber muss noch eine Schippe drauflegen, wenn er ins Crucible will. Ich hoffe, das gelingt ihm morgen.
Wir werden es sehen. Martin Goulds nächster Gegner ist auf jeden Fall Bai Liangning. Über den reden wir gleich. Kurz noch zu Dwayne Jones. Wenn ich es gerade richtig sehe, dann hat er vielleicht noch Außenseiterchancen, doch noch in die Top 8 der Einjahresrangliste zu rutschen, falls Zhang Bingyu oder Iga Figueiredo es noch in die Top 64 schaffen. Die stehen nämlich aktuell vor ihm in der Top 8 der Einjahresrangliste. Und wenn Jamie Jones aus den Top 64 gekegelt wird, macht das ja erstmal nichts, da er auf einer zweijährigen Tourkarte im ersten Jahr ist. Also vielleicht kann er da noch hoffen, dass es einer der beiden schafft. Wird natürlich nicht einfach, auch wenn wir Igor Figueiredo wahrscheinlich die Daumen drücken. Reden wir aber gleich noch drüber. Kommen wir zu dem Gegner von Martin Gould. Das wird Bai Liangning sein. Und der ist so ein kleines Phänomen in dieser Qualifikation. Der spielt die ganze Saison über kein einziges Match und haut jetzt zur WM-Quali mal gehörig einen raus, mausert sich da zum Favoritenschreck und ist jetzt tatsächlich noch ein Match vom Crucible entfernt. Gestern der Leidtragende dann tatsächlich Ben Woolaston, der es geschafft hat, eine 4-1-Führung noch zu vergeben. Also das ist ein Name, den man vielleicht im Auge behalten sollte für die nächsten Jahre.
Ja gut, also ich finde, es gehört verboten, dass man die ganze Saison nicht spielt und dann hier plötzlich so einen Auftritt hinlegt. Also das passt irgendwie nicht so zu meinem Verständnis von Snooker und wer es verdient hätte, ins Crucible zu kommen. Aber gut, das ist ja am Tisch dann egal, ne? Da müssen einfach Bälle gelocht werden und zwar mehr als beim Gegner. Und das hat er gestern wieder geschafft gegen Ben Wollaston. Und das ist ja wirklich eine Ansage, denn der gute Ben gewinnt ja so gut wie jedes seiner Erstrunden-Matches. Also der hat ja diese unglaubliche Serie von über 50 Matches gehabt in Folge, die er in der ersten Runde immer gewonnen hat. Ja, gestern nicht, also ausgerechnet quasi beim wichtigsten Turnier der Saison gelingt ihm das nicht, obwohl er schon deutlich vorne lag. Aber dieses Spiel hatte einfach zwei Hälften. Bei Liangning war dann besser im Scoring. Ben musste dann eben sogar noch den Entscheidungsframe ja erzwingen, indem dann bei Liangning allerdings eine 96 gespielt hatte. Also da war dann nichts zu holen für Ben Wollaston. Ja, also sehr, sehr bitter für ihn, dass jetzt ausgerechnet in diesem Turnier die Niederlage in der ersten Runde kommt. Aber ja, also ich meine, wie kann man jetzt nicht auf Bai Liangning setzen in der nächsten Runde? Ne? Also nachdem der hier alles raushaut, was bei drei nicht auf den Bäumen ist.
Ja, also Bai Liangning, sollte er ins Crucible kommen, dann hätte er seine Tourkarte auch erhalten, was ja für ihn jetzt auch durchaus auf dem Spiel steht, da er die ganze Saison über ja nicht gespielt hat. Also ist schon irgendwie sehr merkwürdig, wie der sich hier durchsetzt. Wie gesagt, also Martin Gould wird gewarnt sein. Luca Brissell hat sich durchgesetzt mit 6-3 gegen Mark King, Stephen Horwath mit 6-5 gegen Jordan Brown und das ist ein Match, hatte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Jordan Brown in der WST Pro Series, natürlich über Best of Three, hat er ein paar Matches gewonnen. Aber seit seinem Sieg bei den Welsh Open wartet er auf einen Match-Sieg bei einem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Weltranglistenturnier oder einem normalen Match, was nicht über Best of Three geht. Ist es der Druck? Ist es bei Jordan Brown jetzt einfach Zufall, dass er diese Matches verloren hat? Oder war der Gegner zu stark?
Also ich glaube, man kann für jedes dieser Matches eine Begründung finden, weshalb der Gegner an dem Tag besser war. Aber trotzdem kann das jetzt nicht nur Pech gewesen sein, sondern das ist einfach ein Formtief von Jordan Brown. Und da hatten wir eigentlich genau das Gegenteil vorhergesagt, wenn wir mal ehrlich sind. Also nach seinem überraschenden Turniersieg waren ja sich alle Experten eigentlich einig, dass das jetzt keine Eintagesfliege wird, weil der Mann ja so bodenständig ist und sich davon jetzt bestimmt nicht blenden oder beeindrucken lässt. Ja gut, jetzt sehen wir, dass seitdem eigentlich überhaupt nichts mehr geht. Also das ist wirklich faszinierend. Ich hoffe, er nutzt jetzt die Sommerpause, um mal wieder zu sich zu finden, vielleicht ein bisschen meditieren oder so, dass dann in der nächsten Saison wieder der normale Jordan Brown am Tisch steht. Aber Stephen Hallward, dessen Licht wollen wir jetzt hier nicht unter den Scheffel stellen. Denn der ist ja wirklich einer der Spieler der bisherigen WM-Qualifikation. Also der packt ja hier Breaks am laufenden Band aus, der ist sehr souverän am Tisch, sehr ruhig, ruht in sich. Also gar nicht mehr so der kleine Steve, der irgendwie, ich weiß nicht, bisschen auch mit Instagram beschäftigt ist oder so, sondern wirklich, also der ist erwachsen geworden, der Stephen Hallward. Ich denke, das können wir echt festhalten heute. Super Auftritt gestern. Unter anderem ja im Entscheidungsframe mit einer 103. Also ja, das ist für mich wirklich die Metapher für seine gesamte bisherige Leistung. Einfach mit Ruhe und Umsicht hier ein fantastisches Break runtergespielt und der Gegner hat keine Chance mehr. Dabei fing das Match extrem bitter an für ihn, denn er hat die beiden ersten Frames verloren, obwohl er jeweils 44 Punkte geholt hatte. Also das reicht ja normalerweise. Den dritten Frame hat er auch noch verloren. Das reicht normalerweise, um jemanden komplett eigentlich aus dem Spiel schon mal rauszunehmen. Ja, aber nicht bei Stephen Hallward. Die Nerven halten auch. Also ich bin sehr überrascht von Stephen 2.0. Es hat sich vom Talent her immer abgezeichnet, aber es kam nicht so richtig auf den Tisch. Vielleicht krönte das jetzt mit einem Run ins Crucible.
Stephen Horbers, hast du gerade angesprochen, so ein bisschen der Mann der Quali bisher, einer von vier Spielern, die es geschafft haben, seit der ersten Qualifikationsrunde dabei zu sein und jetzt noch im Turnier zu sein. Die anderen drei sind Bai Lang-Ning, Igor Figueiredo und Jamie Clark. Also, das ist durchaus gute Gesellschaft, in der sich Stephen Horbers da befindet. Nächster Gegner für ihn ist Gary Wilson und über den reden wir gleich, wenn wir nach einer kurzen Pause wieder zurück sind mit den restlichen Ergebnissen von gestern und dann schauen wir auch noch auf den heutigen ersten Judgment Day.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück bei den Sheffield Shots. Wir reden immer noch über die WM-Qualifikation, über die gestrigen Matches und waren jetzt beim Gegner von Stephen Hallward angekommen und der heißt Gary Wilson. Überraschung, Gary Wilson kann noch gewinnen, ist da das, was mir an dieser Stelle einfällt. Der hat es damit tatsächlich geschafft, jetzt allein in der WM-Qualifikation mehr Preisgeld zu gewinnen als in der gesamten Saison bislang zuvor. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich der Grund dafür bin, aber nachdem ich gestern beim Stand von 1:3 getwittert habe, was ist nur mit Gary Wilson passiert, hat er auf einmal angefangen, Snooker zu spielen und hat das Match tatsächlich noch gedreht und nur noch einen Frame verloren. Also Gary Wilson kann noch gewinnen.
Ja, wirklich zu unser aller Überraschung, denn der war ja so ein bisschen in der gesamten WM-Qualifikation so das Freilos. Ey, wenn du Gary Wilson zugelost bekommst, dann kommst du auf jeden Fall weiter. Ja, Gerald Green war kurz davor gestern. Es hat dann nicht gereicht für ihn. Ich meine, das wäre ein Ding gewesen. Gerald Green im Crucible. Also von daher, ja, sehr schade eigentlich, dass Gary Wilson zu diesem Zeitpunkt seine Form zurückbekommen hat. Aber natürlich sehr schön für ihn. Den ersten Frame hat noch knapp Gerald Green gewonnen, aber dann im zweiten Frame Gary Wilson schon mit dem Century. Danach allerdings Gerald Green mit einer 136, also der kann schon auch noch was. Und dann ging es eigentlich so munter hin und her mit Vorteilen für Gary Wilson im Breakbuilding tatsächlich. Ein paar knapperen Frames, aber dann auch wieder deutlicheren Frames. Also eigentlich ein recht unaufgeregtes Snookerspiel, würde ich mal zusammenfassen. Ja, und dann hat sich Gary Wilson tatsächlich mit 6:4 durchgesetzt. Also Ich tue mir trotzdem schwer, jetzt irgendwelche Chancen ihm auszurechnen, jetzt den Judgment Day zu überstehen. Aber das wäre natürlich eine absolute Geschichte, wenn jemand, der diese Saison eigentlich noch nichts gewonnen hat, plötzlich hier im Crucible stehen würde. Aber gut, da stand er auch schon mal und hat uns alle begeistert. Also, wer weiß denn, was der Judgment Day so mit sich bringt?
Ja, hat es vor 2 Jahren ja ins Halbfinale geschafft. Also Gary Wilson hat ordentlich viel zu verteidigen an Punkten. Und da wäre es schon wichtig, wenn er sich zumindest fürs Crucible qualifiziert. Ihm im Weg stehen wird Stephen Haubers und ich denke mal, der wird alles reinwerfen morgen, was er noch in sich findet. Entscheidend gestern im Match gegen Gerard Green war, glaube ich, dieser vorletzte Frame, den Gary Wilson auf Schwarz noch gewonnen hat. Das war der endgültige Schlusspunkt, sage ich mal. Gary Wilson ist durch, Chris Wakelin ist durch, Stuart Bingham ist auch durch. Hat gestern gegen Shenzi Fan sein erstes WM-Qualifikationsmatch seit Jahren gespielt. Stuart Bingham wussten wir auch nicht so genau, wie kommt er damit klar, dass er in der Qualifikation jetzt hier spielen muss. Sein nächster Gegner im Judgment Day wird Luca Brissell sein. Also das wird keine leichte Aufgabe, sich dort durchzusetzen. Aber den Startschuss hat Stuart Bingham auf jeden Fall schon mal sehr gut gemeistert.
Ja, das lief eigentlich wie erwartet. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Wie stellt man sich Stuart Bingham in der WM-Quali vor? So hat er auch gespielt, hat sich natürlich den ersten Frame gesichert, wie in jedem Match, aber der war tatsächlich noch ein bisschen holprig. Danach kam er aber voll in die Gänge, hat unter anderem eine 120 gespielt, noch 3 andere Breaks. Dann letztlich den quasi matchentscheidenden Frame, der ging dann auch wieder relativ knapp hier auf die Farben, aber auch da hat er sich letztlich souverän durchgesetzt. Chansi Phan mit einer 67, aber sonst ja eher unpräsent im gestrigen Match. Also ja, Stuart Bingham klar weiter. Luca Brissell ist ein interessanter Gegner für ihn, natürlich eine Hammer-Auslosung. Und ich denke, wenn es ein Spiel gibt und der Luca Brissell eigentlich Chancen hat, dann sowas, weil ich habe manchmal das Gefühl, dem fehlt so ein bisschen irgendwie der letzte Kick, die letzte Motivation. Vielleicht hat er die, wenn er jetzt hier den Stuart Bingham vom Crucible abhalten könnte. Das wäre schon so ein Ding. Also, ja, ich denke mal, das könnte eine richtig spannende und lustige Angelegenheit werden.
Das glaube ich auch. Und eine lustige Angelegenheit könnte es auch für Ali Carter werden. Der hat nämlich sein Match gestern gegen Pang Jung-Shu mit 6 zu 4 gewonnen und trifft jetzt am Judgment Day auf Alex Osenbacher. Über den reden wir gleich. Vorher will ich noch über ein anderes Match reden. Sam Craigie gegen Hossein Wafai. 6 zu 0 Sieg für Sam Craigie, der danach gesagt hat, der Tisch war ein bisschen merkwürdig, sehr bouncy. Aber was war denn da bitte mit Hossein Wafai los? Der Iraner ging komplett unter.
Ja, der hat im gesamten Match 111 Punkte geholt. Das ist nicht viel. Das würde gerade an sich mal für 2 Frames reichen oder so. Also, das aber eben über das ganze Match verteilt und so wurde es kein Frame für ihn. Ja, also er ist ja schon jemand, den würde man mal im Crucible erwarten, oder? Der würde mal denken, ja, der Hossein Wafai, der schafft jetzt hier mal den Durchmarsch ins Crucible. Aber nein, gestern überhaupt nicht vorhanden gegen Sam Craigie, der natürlich seinerseits eine sehr gute WM-Qualifikation gespielt hat. 4 hohe Breaks gestern auch bei seinem überzeugenden Auftritt. Ja, also keine Ahnung, was da bei Hossein Wafai los war. Also das ist ja jemand, der den Sam Craigie normalerweise super in Schach halten könnte. Gestern, es war ein Totalausfall von ihm, ein richtiges Blackout, wenn du mich fragst. Hoffentlich klappt das mal nächste Saison oder so.
Wäre ihm zu wünschen, dass da mal ein bisschen mehr geht in der WM-Qualifikation. Viel geht in der WM-Qualifikation für Alex Osenbacher. Letztes Jahr hat er es geschafft, hat sich fürs Crucible qualifiziert und auch dieses Jahr sieht das nicht so schlecht aus. Hat jetzt auch sein zweites Match, nachdem er Lukas Kleckers ja klar geschlagen hat gegen Martin O'Donnell, überstanden. Und wenn ich überstanden sage, meine ich das auch so. Der Schweizer lag nämlich schon mit 5 zu 1 vorne und musste sich dann eines Comebacks erwehren von Martin O'Donnell, der da nochmal alles reingeworfen hat. Und das Match, was zwischenzeitlich aussah, als würde es eventuell als erstes zu Ende gehen in der Nachmittagssession, wurde dann tatsächlich erst spät am Abend beendet, weil es abgebrochen werden musste nach einem vollkommen irrwitzigen Ende in einem 10. Frame, in dem beide Spieler dem Druck, glaube ich, Tribut zollen mussten, sich da irrwitzige Safety-Schlachten lieferten. Der Schweizer brauchte schon Snooker in diesem Frame, holte sich die Foulpunkte tatsächlich, sah dann zwischenzeitlich so aus, als würde er den Sieg zum 6:4 klar machen, aber am Ende holte sich den Martin O'Donnell dann tatsächlich. Also das war ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt für Alex Osenbacher, und dass er da den Decider dann gewonnen hat, kann man ihm wirklich sehr hoch anrechnen.
Ja, die kommen da zurück und ja, plötzlich gewinnt dann der Alex Osenbacher diesen Entscheidungsframe. Also Wahnsinn, das spricht wirklich für seine Kämpferqualitäten, denn die hat er gestern auf voller Linie gebraucht. Dieses Comeback dann auch von Martin O'Donnell, der ja katastrophal in dieses Match gestartet war. Der hat sich, also in den ersten beiden Frames hatten beide Chancen und Alex Osenbacher hat sie wesentlich besser ausgenutzt. Den dritten Frame hat dann Martin O'Donnell mal mit einer 91 recht souverän geholt, aber dann wurde es schon wieder knapp und ging an Alex Osenbacher, der dann so ein bisschen auch in die Breaks ordentlich reinkam, eine 83 gespielt hat und so. Also, ja, und dann plötzlich startet Martin O'Donnell, wacht irgendwie auf, startet seine Aufholjagd, und da hatte er natürlich das viel größere Momentum dann auch in dieser sehr späten Abendsession. Ja, und trotzdem hat Alex Osenbacher sich da durchgesetzt. Also Respekt dafür. Das wird allerdings auch enorm viel Kraft gekostet haben natürlich. Also das war ja dieses Zusehen, wie der Gegner hier rankommt. Dann dieser dramatische 10. Frame. Es geht in den Entscheidungsframe, zack. Und dann nochmal die Leistung abrufen. Also das war eine extreme Energieleistung. Ja, auch gegen einen recht langsam spielenden Martin O'Donnell, der auch wieder bei fast 35 Sekunden war. In der durchschnittlichen Stoßzeit, also ja, das hat richtig Kraft gekostet. Ich hoffe, ihm geht jetzt nicht die Puste aus, denn er wird jetzt natürlich nochmal eigentlich alle seine Energie brauchen für diese letzte Runde in der Quali. Ein Wort zu Martin O'Donnell, das ist schon sehr enttäuschend, was der regelmäßig in der WM-Qualifikation abliefert. Er ist ja wirklich ein guter Spieler, der die ganze Saison zwar selten auf dem TV-Tisch in Erscheinung tritt, was vielleicht an seiner durchschnittlichen Stoßzeit liegt, aber der doch sehr souverän, sehr gut immer mitspielt bei den Turnieren. Und in der WM-Quali geht eigentlich überhaupt nichts bei ihm. Also er ist ja auch jemand, den würde ich jetzt echt mal im Crucible erwarten. Aber ja, also das ist immer einer der schwächsten Performer von denen, die man erwarten würde, regelmäßig in der WM-Quali.
Ja, also Alex Osenbacher wird den harten Weg gehen müssen ins Crucible, wenn er dort dabei sein will. Sein nächster Gegner, wie gesagt, Ali Carter, sicherlich einer der unangenehmsten Namen, die man da ziehen kann für den Judgment Day. Und damit sind wir bei den beiden Judgment Days. 32 Spieler sind noch dabei, 16 davon werden heute gegeneinander antreten und die ersten 8 Qualifikanten ermitteln dann jetzt endlich auch über Best of 19, nicht mehr über Best of 11. Ja, also wir sind da angekommen, wo wir seit gut einer Woche hinwollen. 8 fantastische Matches. Ich traue mich gar nicht, irgendwas zu tippen. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Liste heute durchlese, ist es auch so ein kleiner chinesischer Festtag heute. Auf welche Matches freust du dich heute besonders?
Ja, ich bin gespannt, ob Jamie Clark hier den Doppelschlag quasi schafft und hier Mark Davis auch noch nach Hause schicken kann, um schon wieder ins Crucible zu kommen. Das wäre echt eine Sache. Aber Mark Davis hat ja seinerseits auch wieder Form gefunden, jetzt in der WM-Quali. Also das wird, denke ich, ein sehr spannendes Match. Dann Matthew Selt gegen Scott Donaldson. Beides Spieler, die eine extrem gute Formkurve haben in den letzten Monaten. Also fast schade, dass die jetzt gegeneinander das ausspielen. Da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Und dann natürlich hier unser Kneipenabend, jetzt wo in England die draußen, zumindest die Pubs auch wieder geöffnet haben, Robert Milkins gegen Curt Mafflin. Also das ist was, da spürt man ein bisschen Zigarettenrauch in der Luft, aber ich glaube, keiner von beiden raucht tatsächlich, aber das ist nur meine zu große Fantasie. Naja, ansonsten auch tolle Sachen dabei, ja, und einige chinesische Spieler auch. Ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt. Wir haben ja mit Lü Ning gegen Liang Wenbo auch ein rein chinesisches Duell. Ich tippe da trotzdem irgendwo auf Lü Ning. Ja, also das ist alles toll heute. Also ich bin super gespannt, was sich hier noch entwickeln wird. Es wird dramatisch, das ist die einzige Vorhersage, zu der ich mich jetzt hier wirklich hinreißen lasse.
Ja, und die Stream-Matches sind, glaube ich, die beiden Matches, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Wir haben ja gerade darüber geredet, geht man da mal ein Risiko? Nein, geht man nicht. Zhu Yulong und Graham Dodd bekommen die Stream-Matches. Da ist also wieder klassisch nach Rangliste vorgegangen worden. Zhu Yulong gegen Liam Highfield und Graham Dodd gegen Tian Pengfei. Robert Milkins gegen Curt Mafflin heute vielleicht so ein kleines Match, was sich als geheimes Spektakel herausstellen könnte. zwei sehr offensive Spieler und gerade Curt Mifflin war ja wirklich in sehr herausstechender Form in dieser WM-Quali bisher. Also da bin ich sehr gespannt, was wir da heute erleben werden. Graham Dott gegen Tian Pengfei auf dem Streamtisch, das könnte eine etwas längere Angelegenheit werden, glaube ich. Beide ja Spieler, die unter Druck ein bisschen interessant agieren ab und an. Wir werden morgen drüber reden und haben dann tatsächlich die ersten 8 Qualifikanten für die WM im Sack und werden dann oft auch auf den zweiten Tag der Judgment Days zurückkommen und darüber sprechen. Das war es erstmal von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen, wenn die Sheffield Shots bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de zurück sind.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.